so viel Wertschöpfung in diesem Land verloren wegen diesem Mindestlohn. Ich glaube, unterm Strich, wenn man das alles mal ganz ehrlich und ganz genau analysiert, hat er auch gerade in Branchen wie der Landwirtschaft wenig Gewinn, aber viel Schaden angerichtet.
Je älter ich werde, desto entspannter und, ja, kann man sagen, altersmilder werde ich. Also es ist mir dann tatsächlich auch ein ganzes Stück weit dann egal, was die große Weltpolitik dann da treibt. Und ich konzentriere mich dann auf meine Scholle und auf meinen Betrieb und auf die wirtschaftlichen Perspektiven, wie ich sie mir ausmale für meinen Betrieb, was die Möglichkeiten, die ich da habe, und versuche dann meinen Laden und meine Mitarbeiter und meine Familie irgendwie da durchzulavieren.
Wenn uns jetzt einer angreift, was will der denn mitnehmen? Ich meine, das Einzige, was wir viel haben, sind Rentner.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast für die moderne Landwirtschaft, live und in Farbe aus der Zentrale des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbands und mit dabei natürlich wieder Thilo. Moin Thilo.
Moin Thomas, ja, schön, dass wir es endlich mal wieder schaffen, uns zu treffen. Wir haben ja doch eine etwas längere schöpferische Pause gehabt, um es mal so zu sagen. Es war irgendwie wahnsinnig viel zu tun bei allen drumherum. Mal konnte der eine nicht, mal der andere nicht. Aber jetzt haben wir es geschafft und haben die Chance, uns mal wieder zu unterhalten. Und das Schöne an so einer längeren Pause, es sind ja viele aktuelle Dinge oder viele Dinge geschehen, viele aktuelle Themen, die man ja eigentlich beleuchten könnte. Und deswegen, denke ich, unterhalten wir uns heute erstmal zu zweit über das aktuelle Geschehen auf diesem Planeten und in unserem schönen Land.
Ja, genau, wie du sagst, ne, wir hatten sehr aufreibende Terminabstimmungsprobleme, um hier heute zusammenzukommen, aber richtig cool, dass es gepasst hat. Und es ist natürlich einiges passiert in letzter Zeit und ich weiß gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen. Vielleicht, Bauern reden ja immer als erstes über das Wetter, ne? Es war sehr, sehr warm und sehr, sehr trocken.
Ja, aber die letzten Tage dann ja auch sehr feucht. Was heißt sehr feucht? Also im Verhältnis zu dem, was wir so an Niederschlag eigentlich bräuchten, war das, was da jetzt gekommen ist, denn doch nicht so viel. Aber du hast natürlich recht, die Tage davor, die waren schon bezeichnend. Also dieses Wochenende, an dem wir bei uns am Stall dann auf dem Außenthermometer, was zugegebenermaßen auch ein bisschen in der Sonne hängt, dann mal 46 Grad hatten, da kriegt man dann doch mal so ein bisschen Angst auch um seine Tiere. Ne? Das ist ja, glaube ich, das, was uns immer dann so gerade als Tierhalter, auch als Hähnchenmesser, da ganz besonders doch sehr umtreibt. Und ich habe auch mit Spannung verfolgt, dass du ja auf Instagram auch gerade mit deinen Rindern so ein paar, ich sag mal, Experimente, wie ich es nicht nenne, sondern Versuche gemacht hast. Und mal, ihr habt mal gemessen, wie sich so die Temperatur auf so einem Rind entwickelt. Ich habe allerdings heute Morgen klingelte das Telefon, als ich bei der Stallfolge war. Ich weiß gar nicht, wie die ausgegangen ist.
Da können wir ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube tatsächlich, das Wetter ist hier oben bei uns auch so ein bisschen gemäßigter gewesen, aber ist, glaube ich, eher im Bundesschnitt eine Ausnahme. Ne? Also ich hatte jetzt gestern gesehen im Wetterbericht, dass unten Richtung Breisgau, wo ich ja letzte Woche zu Gast sein durfte, vorletzte Woche, noch 32 Grad sind. Was natürlich schon arg warm ist, wenn man dann auch noch bedenkt, dass die da unten ja diesen schönen Wind von der Küste nicht haben, der uns hier den ganzen Tag um die Nase weht.
Ja, nicht nur um die Nase weht, also es war ja doch schon recht stürmisch sogar tatsächlich die letzten Tage. Also der eine oder andere Ast hat sich verabschiedet und man hat aus anderen Regionen, wo noch mehr Niederschlag war, hat man ja tatsächlich auch von umgekippten Bäumen gehört, also wo der Boden noch mehr durchweicht war. Also das Wetter ist schon ja im Moment doch sehr schwankend.
Klimawandel.
Ja, Klimaveränderung, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Also Klimawandel hat es ja immer gegeben. So, und jetzt ist ja immer die Frage, welcher Teil davon trifft uns. Aber am Ende bin ich sowieso der Meinung, es ist relativ egal, wie viel von dem Klimawandel menschengemacht ist und wie viel nicht. Entscheidend ist, er ist da. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um?
Genau.
Wie schaffen wir es, unsere Lebensräume so resilient zu machen, nicht nur für uns, sondern auch für alles andere drumherum, dass nicht nur wir, sondern auch künftige Generationen auf diesem Planeten noch vernünftig leben können. Darum geht es. Es ist ganz egal, ob es jetzt am CO2 liegt oder woran auch immer. Natürlich ist die Ursachenforschung wichtig, um gegenzuwirken. Aber grundsätzlich, es muss was passieren, damit wir nicht alle irgendwann im Chaos enden. Und ich glaube, dass, wenn man genau hinguckt und die Vergangenheit immer so ein bisschen im Auge hat und auch in der Vergangenheit genauer hingeguckt hat, dann sieht man schon viele Dinge, die inzwischen doch ein bisschen anders sind. Auch Stress in der Natur, der ist schon zu erkennen.
Also das, dieses Bearbeiten der Böden, gerade um das Wetter besser ausgleichen zu können, ist ja so voll mein Thema. Also irgendwie die Böden so hinzukriegen, dass sie Wasser schnell aufnehmen und langsam abgeben. Da habe ich mich ja schon echt viel mit beschäftigt und das war jetzt auch wieder zu sehen, wo es dann so warm und trocken war, dass der Mais einfach echt lange durchgehalten hat, im Gegensatz zu den Kollegen, die dann halt noch ganz klassisch den Pflug benutzen, wie vor 20 oder 30 Jahren. Aber wenn du denn so das Pech hast, wie unser gemeinsamer Freund Stefan Leichnauer unten im Breisgau, der da unten sitzt, nee, am Bodensee, glaube ich, ne, sitzt und wenn da dann mal so ein Hagelschauer durch den Dinkel, glaube ich, war es bei ihm geht, oder Weizen, das ist natürlich schon echt ärgerlich, ne. Und da kannst du deinen Boden noch so doll bearbeiten und fit machen für Wetterextreme. Wenn so ein Hagel kommt, dann hast du einfach verloren.
Ja gut, das sind die Auswüchse. Die haben wir, werden viele sagen, immer gehabt. Aber sie werden natürlich schon anders, also sie werden häufiger. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir nicht gegensteuern, werden sie noch häufiger. Das ist das Problem.
Bin ich 100%
bei dir. Und irgendjemanden wird es treffen.
Ja, das ist so. Wie sehen denn die Bestände aus Richtung Plön? Ihr habt ja doch relativ viel Ackerbau, oder eigentlich ja fast nur Ackerbau, große Schläge, gute Böden.
Ja, genau. Also wir sind schon eine Ackerbauregion im ostholsteinischen Hügelland. Da ist schon sehr, sehr viel Ackerbau vertreten. Wir haben dieses Jahr sehr unterschiedliche Niederschläge gekriegt. Also wir sind insgesamt deutlich zu trocken. Das ist dann wieder der Vorteil, so als Lohnunternehmer, gerade so mit Drainagebau und viel in der Erde arbeitend, dass man das Bodenprofil doch ziemlich oft und ziemlich viel im Blick hat. Und es ist nach unten schon auch Anfang des Frühjahrs sehr, sehr trocken gewesen. Und das ist es nach wie vor. Und gerade wir leben im Moment gerade an einem Fleck Erde, wo der Regen bis auf die letzten Tage eigentlich immer drumherum gezogen ist. Also wir hatten wirklich so wenig Niederschlag wie selten. Und dennoch sehen die Bestände relativ gut aus. Wir haben relativ früh so die ersten leichten Trockenschäden gehabt im Weizen. Also dass man so ganz leichtes Land gezeichnet hat, wo einfach auch das Wurzelwachstum nach unten nichts bringt, weil da einfach nur Kies ist. Aber insgesamt sehen die Bestände doch relativ gut aus. Wir haben aber auch im Grünland, ich sag mal, wir mähen ja doch recht spät. Wir haben eine Fläche früh gemäht, was dieses Jahr sich als positiv herausgestellt hat, weil es da noch nicht ganz so heiß war. Dann hatten wir diese Regenphase, wo es so unbeständig war, wo bei uns keine Mengen kamen, aber es war immer zu nass, um Futter zu machen. Und dann haben wir erst in dieser wahnsinnigen Trockenheit gemäht. Das brannte natürlich sofort alles total runter, hat sich jetzt übers Wochenende ein bisschen erholt. Aber man konnte schon sehen, dass dieses frühe Mähen dieses Jahr einen Vorteil hatte. Was aber auffällt, ist, dass die Flächen, die wir so 24/7 das ganze Jahr beweidet haben und wo eigentlich immer ein relativ langer Grasbestand drauf ist, wo wir so ein bisschen, ich will nicht sagen Mobgrazing machen, wir machen es ja nicht parzellenweise, aber wir haben relativ geringen Viehbesatz auf der Fläche, sodass eben die Tiere immer längeres Gras zur Verfügung haben, was sie auch runtertreten, also so, wo viele Grundlagen des Mobgrazings schon irgendwie nachempfunden werden. Und die Flächen haben erstaunlich gut durchgehalten. Also da merkst du schon, dass da Bodentemperatur einfach niedrig ist, dadurch, dass du immer so ein bisschen Beschattung am Boden hast. Wir haben da auch überall hier und da mal so ein paar Büsche stehen, da hast du schattige Ecken auch für die Tiere, dass sie sich in Schatten legen können. Das ist natürlich in so einem Jahr schon zu merken, dass du da einen wahnsinnigen Vorteil hast.
Ja, also ich habe ja immer eher ein Problem mit zu viel als mit zu wenig Wasser und wir haben jetzt tatsächlich im ersten und zweiten Schnitt wahnsinnig geerntet und konnten alle Flächen befahren, was ich so auch fast noch selten erlebt habe. Aber das ist natürlich ein Zeichen, dass dann auch in einigen Regionen deutlich zu wenig Wasser da sein wird. Und das erzählten die Kollegen unten in Baden-Württemberg, als wir dann in Freiburg zum Deutschen Bauerntag waren, dass da tatsächlich der Weizen dann auch schon in die Notreife ging. Wir waren ganz erstaunt, als wir runterfuhren, unser ganzer Waggon, die ganzen Bauern, die klebten alle am Waggonfenster, als wir da den ersten Mähdrescher sahen. Die waren da schon in der Gerste und wo wir hier gesagt haben, oh, 2 Wochen, immer eher 3, Da waren die am Dreschen und unsere Mitreisenden waren konnten dann sofort sehen, welcher Berufsgruppe wir angehören. Haben nochmal nachgefragt, sind sie Bauern? Ja, sieht man das? Komisch. Also das große Faszination, als da die Mähdrescher rollten. Und der Gerste macht das Wetter dann nichts mehr, ne? Die ist fertig. Aber für einen Weizen war das jetzt schon so, wenn der dann so eigentlich noch 4 Wochen hat oder 3 und dann in die Notreife geht, da fehlt natürlich nachher am Ende echt auch Ertrag, ne?
Ja, und es ist ja, wie du sagst, ne? Die haben natürlich einfach, wir haben immer den Wind, der nochmal ein bisschen kühlt, auch wenn die Temperaturen hochgehen. Und wir haben ja auch so durch die Meere haben wir ja immer andere Luftfeuchtigkeit. Also wir haben ja oft viel Tau morgens. Das ist ja was den Pflanzen auch immer nochmal so ein bisschen über den Tag hilft. Das hast du in Süddeutschland alles nicht. Die Temperaturen sind deutlich höher. Also da schlägt das schon ganz anders zu Buche als bei uns.
Wie schätzt du das ein? Was ist der größere Risikofaktor für den gerade Getreidebau? Der Markt oder das Wetter? Weil wir ja auch gerade Marktverwerfungen erleben, die Getreidepreise sind extrem niedrig.
Ich glaube, das ist schwer vergleichbar. Ne? Das kann ja beides gleichzeitig richtig doof sein. Das kann aber auch, können auch mal ein Jahr haben, wo es richtig gut ist. Und das ist ja so, wie du es eben gesagt hast. Ne? Bei euch sind eher die nassen Jahre das Problem, dass ihr da nicht fahren könnt. Wir haben so mit den nassen Jahren von der Befahrbarkeit eigentlich kein Problem. Dennoch sagen wir bei uns immer, dass wir mit den trockenen Jahren eher besser um können, dadurch, dass wir eben diese wahnsinnig schweren Böden haben, die eigentlich relativ gut Wasser halten. Und dann hast du natürlich in den trockenen Jahren hast du mehr Sonne, hast du einfach eine bessere Kornfüllung, hast andere Temperaturen, hast andere Eiweißgehalte, also andere Proteingehalte nachher im Weizen und so. Von daher leben wir natürlich auch besser mit den guten Jahren. Heißt aber nicht, dass wir mit den schlechten nicht um können. Aber ich glaube, gerade hier oben in Norddeutschland ist der Unterschied zwischen einem verregneten Jahr und einem eher trockenen Jahr, der ist nachher nicht so riesig. Wir haben natürlich auch mal die Extreme, aber die können in beide Richtungen auch echt doof sein. Ne? Was bringt dir der beste Weizen, wenn du nicht von der Koppel kriegst und er irgendwann anfängt auszuwachsen?
Ja, und wie du sagst, wir haben hier oben natürlich dadurch durch unsere klimatischen Bedingungen relativ viel, was wir dann auch ausgleichen können und was da die Natur uns dann, ja, wie soll man sagen, entlastet.
Ja, die Meere puffern einfach viel ab, ja. Ne? Das muss man einfach sagen. Das ist schon gigantisch, so eine Marktverwerfung, ja, das ist natürlich, ist ein Riesenthema, ne? Also, ich habe gerade neulich mal irgendwie drüber nachgedacht, im ganz anderen Zusammenhang, aber wenn man mal überlegt, was wir jetzt so in den letzten Jahren an Preisentwicklungen haben und an Inflation und auch wenn die Inflationszahlen insgesamt im Schnitt nachher ja vielleicht auch gar nicht so die allerhöchsten immer so sind, wie es sich so bei Einzelprodukten auswirkt, aber als jemand, der dann auch immer gerne mal den Einkauf für die Familie macht, sieht man ja schon, wie sich gerade im Lebensmittelbereich Preise entwickelt haben. Also verdoppeln ist da ja noch fast normal. Teilweise hat sich das ja mehr als verdoppelt, also Richtung verdreifacht und verx-facht. Und wenn ich dann mal gucke, wie sich so die Rohstoffpreise entwickelt haben. Also die Milch hatte ja auch mal ein Hoch zwischendurch, aber am Ende ist sie jetzt ja schon wieder relativ, ja, irgendwo. Aber da ist ja, wenn ich mal so, gehen wir mal 5 Jahre, 6 Jahre zurück zu der Zeit, als es ja die großen Bauernproteste gab und naja, auch Preise ja auch immer mal so ein bisschen so ein Thema waren. Die Preise haben sich doch nicht verändert seitdem. In der Milch ist es vielleicht jetzt ein paar Cent mehr, aber im Getreide ist da nichts mehr geworden. Ganz im Gegenteil.
Das wird ja immer wieder auch angeführt, dass die Getreidepreise im Grunde die gleichen sind wie vor 30 Jahren.
Genau, aber gleichzeitig sind ja nicht nur die Lebenshaltungskosten für uns auch als Bauernfamilien gestiegen, sondern natürlich auch die ganzen, ich sag mal, Betriebsmittelkosten. Ja. Also Dünger ist explodiert aufgrund der Energiepreise und Pflanzenschutz ist ja sowieso ein Thema, auch mit Verfügbarkeit, also ich sag mal mit Wirkstoffverfügbarkeiten noch durch dieses ganze Verbieten und so weiter. Aber es sind ja einfach die Kosten, die steigen und steigen und steigen. Und Landmaschinen werden teurer und teurer und teurer. Arbeitskräfte werden nicht nur teurer, sondern auch noch knapper. Jetzt diskutieren sie auch noch die Abschaffung des Mindestlohns. Also es wird ja immer bekloppter. Minijobs, nicht Mindestlohn. Das war jetzt ein freudscher Versprecher. Hoffnung. Prinzip Hoffnung. Man diskutiert ja noch Dinge, die es eigentlich noch teurer machen in Zukunft. Aber dass an den Getreidepreisen sich aber auch nur mal marginal nach oben irgendwas verändert, das ist ja gar nicht absehbar.
Du sprachst gerade die Milchpreise an. Also da hat man ja aber auch tatsächlich gemerkt, dass die Produkte ja auch günstiger geworden sind, oder? Also ich kaufe jetzt nicht selber ein, aber Butter und Käse, so hat meine Frau mir das zumindest auch zurückgespielt, ist ja doch ein ganzes Ende auch wieder gefallen mit den fallenden Milchpreisen.
Ja, also als jemand, der einkauft bei Edeka, schöne Grüße an Herrn von Laue, weiß ich, dass die Butter, hatten sie ja mal, da war ja mal diese Ramschphase, die ja auch sehr arg diskutiert wurde in der Landwirtschaft und auch sehr zu Recht ja auch sehr kritisiert wurde. Diese Butterpreisschlacht, da kostete, glaube ich, mal die Gut und Günstig, um mal hier so einen kleinen Werbeblock einzuführen. Nein, die Gut und Günstig Butter bei Edeka kostete, glaube ich, mal 99 Cent, war, glaube ich, das Niedrigste. Oder war es sogar 89, auf alle Fälle deutlich was unter dem Euro. So, und dann ging sie mal wieder hoch auf, ich glaube, knapp 1,30 und jetzt ist sie wieder bei 1,05 Euro. Also Butter ist günstig.
Aber das war ja auch der Anfang vom Ende der hohen Milchpreise.
Als genau.
Dieser Butterkrieg, kann man es ja fast nennen, zwischen den Lebensmitteleinzelhändlern ausgebrochen ist. Danach fielen dann ja die Milchpreise. Mittlerweile haben sie sich Gott sei Dank wieder ein bisschen berappelt. Einige Molkereien, die dann auch noch im Investieren sind jetzt gerade, die hat es richtig erwischt. Wir haben jetzt gerade die große Fusion durch für unsere Molkerei mit Ala und hoffen da jetzt auch auf steigende Milchpreise. Im Moment ziehen sie tatsächlich ein kleines bisschen an. Und wenn man sich die Börsen anguckt, nach hinten raus, sieht es auch eher aus, als wenn wir doch mit deutlich steigenden Preisen zu rechnen haben, sowohl bei den Milchprodukten wie auch beim Fleisch, weil es ist ja auch einfach kein Vieh da. Also wir sehen ja Land auf, Land ab, wirklich überall Betriebe, die aufhören, auch größere Betriebe, die aufgeben, weil sie keine Lust mehr haben auf die hohe Arbeitsbelastung. Du hast gesagt, die Arbeitskräfte sind nicht verfügbar und ich muss natürlich auch für mich selber irgendwo dann sehen, dass ich Arbeitskräfte dann auch, oder ob ich das überhaupt möchte mit Arbeitskräften, ob ich das kann als Betriebsleiter. Und diese hohe Arbeitsbelastung dann aushalten, ist natürlich auch so eine Sache, ja, kannst du eigentlich immer nur bedingt machen oder eine Zeit lang, aber dann war es das irgendwann. Dann der politische Druck, der dazu kommt und dann dieses Markt auf und ab und dann sind viele, die jetzt sagen, weißt du was, also irgendwo wird es mir dann zu viel und ich ziehe mich dann aus dem Bereich zurück und das ist das, was ich vom Viehhändler zurückgespielt gekriegt habe, dass da tatsächlich, also es steigt und oder fällt ab und zu mal. Wir haben es jetzt gerade erlebt bei den Fleischpreisen, das ist zum Wirtschaftsjahrwechsel kurz runtergegangen, weil viele dann abgestoßen haben im alten Wirtschaftsjahr. Danach ging es wieder hoch. Jetzt haben wir gerade, wo es so heiß war, wieder einen kleinen Dämpfer gekriegt, weil dann wird nicht gegrillt und Gulasch gegessen sowieso nicht. Oder es wird überhaupt wenig Fleisch gegessen, wenn es so heiß ist.
So eine schöne Gulaschsuppe bei 30 Grad.
Herrlich, herrlich. genau, es wird dann halt mehr gegrillt und weniger Gulasch gegessen bei 30 Grad, das wollte ich sagen. Aber es wird jetzt, wenn es wieder kälter wird, auch dann wieder ein Stück weit ansteigen, weil es ist einfach nichts da. Und das habe ich ja vor 2 Jahren in den USA gesehen, wo da die Viehpreise sind, auch weil einfach nichts da ist. Trotzdem hört man dann aber immer wieder, dass der Milchmarkt irgendwie unter Druck ist, weil zu viel Milch da ist, alleine schon über diese Leistungssteigerungen, die da reingeholt werden in den Betrieben. Also das ist schon, ja, manchmal irgendwie auch ein Stück weit überfordernd, finde ich, diese Marktmechanismen da irgendwie zu begreifen.
Es sind ja nicht nur Marktmechanismen. Also natürlich sind es die Marktmechanismen, aber das, was daraus folgt, ist natürlich ein Strukturwandel. Und, ja. Und ein Strukturwandel, der selbst in seiner Form auch ständig irgendwie so ein bisschen im Wandel ist. Also wie du es schon beschreibst. Ne? Es gibt ja immer irgendwie immer wieder neue, immer wieder andere Gründe, warum es zum Strukturwandel kommt, warum der vielleicht noch schneller, noch stärker fortschreitet, beziehungsweise warum er sich vielleicht auch verändert, warum es vielleicht auch eine andere Betriebsstruktur dann mal erwischt. Also das ist ja nicht, auch so ein Strukturwandel ist ja nicht linear. Es sind ja nicht immer nur die, ich sage jetzt mal, 25 Hektar Betriebe, die nicht mehr wirtschaftlich sind und dann 10 Jahre später die 30 Hektar Betriebe, die nicht mehr wirtschaftlich sind, sondern das ist ja auch ganz, ganz vielschichtig, warum ein Betrieb erwischt wird. Und es kommen eben, wie gesagt, es kommen immer neue Themen dazu. Ne? Der Mindestlohn war ein Riesenthema, gerade in den arbeitsintensiven Betrieben, vor allen Dingen in denen, die saisonarbeitsintensiv sind, also Spargel, Erdbeeren, diese ganze Obst- und Gemüsebranche eigentlich, die sehr, sehr stark von Saisonarbeitskräften abhängig ist. Und man hat es ja nie verstanden, da ist man ja auch Das ist aber auch so ein typisch deutsches Phänomen und ich glaube, darüber werden wir heute vielleicht in dieser Diskussion über allgemeine Probleme auch öfter nochmal stolpern. Es gibt ja immer nur schwarz oder weiß. Wir sind ja nicht in der Lage, irgendwie auch Dinge mal irgendwie anzupassen an bestimmte Situationen. Also es gibt nur Mindestlohn ja oder Mindestlohn nein. Dass wir Mindestlohn ja wollen, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber warum muss ein rumänischer Arbeiter einen nach deutschen Standards gefundenen Mindestlohn bekommen? Dass der einen vernünftigen, auskömmlichen Mindestlohn bekommen muss, der, ich sag mal, den Lebensumständen in seiner Heimat, wohin er ja auch zurückkehrt, entsprechen soll, damit er dann auch genug Geld verdienen kann, um seine Familie dort zu ernähren und vielleicht sogar noch einen Benefit zu haben, weil er halt in Deutschland arbeitet und nicht zu Hause bei seiner Familie, weil er auch ein Stück weit weg ist. Da bin ich ja vollkommen d'accord, das ist alles okay. Aber es muss doch nicht der deutsche Mindestlohn sein, zu dem wir einfach nicht in der Lage sind, in solchen Branchen Leute zu beschäftigen.
Stimmt.
Wie viele haben aufgehört? Da haben so viele aufgehört deswegen, so viele Betriebe. Wir haben so viel Wertschöpfung in diesem Land verloren wegen diesem Mindestlohn. Ich glaube, unterm Strich, wenn man das alles mal ganz ehrlich und ganz genau analysiert, hat er auch gerade in Branchen wie der Landwirtschaft wenig Gewinn, aber viel Schaden angerichtet.
Das ist natürlich gerade der Bereich Sonderkulturen, ist ja sowas, wo das richtig zu Buche fällt. Ne? Und dann dazu die hohen Produktionskosten. Ich sag mal, Fläche wird teurer, Kraftstoff, Dünger, dann die Lohnkosten noch dazu. Und wir stehen sowieso schon unter einem erheblichen Preisdruck, gerade in diesen Bereichen. Wenn du siehst, Erdbeeren, Obst, Gemüse, Kartoffeln, ist ja Wahnsinn, der Preiskampf mit dem Ausland. Das, wo Spanien die Marokkaner dafür, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro pro Tag rüberholt zum Äpfeln pflücken, da kommen wir so oder so nicht hin. Im Leben nicht. Aber wie kommt man da raus? Also ist die deutsche Sonderkultur dann tot? Sind wir mehr, sollten wir mehr auf die große Masse drücken und dann halt sagen, ja okay, wir holen uns die Erdbeeren aus Spanien und die Kartoffeln aus Ägypten, weil wir einfach zu teuer produzieren. Ähnlich wie wir es ja im Industriebereich erleben, wir es ja auch, dass immer mehr dann aus dem Ausland kommt, einfach weil wir zu teuer sind. Nur geben wir damit natürlich auch ein ganzes Ende Ernährungssouveränität oder überhaupt Souveränität, wenn wir im Wirtschaftsbereich allgemein bleiben, ab. Und Wertschöpfung natürlich auch ein Stück weiter.
Ich glaube, das Entscheidende, was du bei dem, was du gerade so gesagt hast, gefragt hast, ist dieses Wort Industrialisierung. Wir haben natürlich in der Vergangenheit, ist Deutschland groß geworden über diese Industrialisierung, über Exporte und so weiter und so weiter. Das ist ein ganz anderes Thema, ein weites Feld. Aber das hat ja immer in die Landwirtschaft rübergeschwappt. Also auch die Landwirtschaft ist ja immer industrieller in Anführungsstrichen geworden. Natürlich arbeiten wir weiterhin mit Lebewesen, egal ob es Tiere sind oder ob es Pflanzen sind. Das sind ja immer irgendwie lebende Organismen, mit denen wir arbeiten. Aber trotzdem versuchen wir natürlich diese Arbeit drumherum, versuchen wir immer mehr zu industrialisieren. Und das kann uns natürlich wahrscheinlich auch im Sonderkulturbereich gelingen, also gerade über den Einzug von KI, von Robotik, von all diesen Themen, wird man bestimmt auch in der Lage sein, auch dort über industrielle Prozesse auch wieder ein Stück weit konkurrenzfähig zu werden, vielleicht auch so ein bisschen nochmal mit dem Prädikat Regionalität nochmal ein bisschen punkten, um da vielleicht den letzten Euro, der noch fehlt, im Vergleich zum Ausland dann doch noch irgendwie rausholen zu können. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich immer, ob das Ganze die richtige Richtung ist. Also, weil am Ende, wer bleibt denn dabei auf der Strecke? Mal unabhängig davon, man kann lange diskutieren, ob es für die Natur alles gut oder schlecht ist. Du hast gerade gesagt, du achtest bei dem, was du tust, extrem darauf, dass die Böden geschont werden und so weiter. Das haben wir in der landwirtschaftlichen Industrialisierung, sage ich ja mal, haben wir das viel vernachlässigt. Nicht nur, aber auch viel vernachlässigt. Aber wer ja ganz besonders darunter leidet, ist am Ende der Verbraucher. Weil wir immer mehr auf so standardisierte Einheitsprodukte kommen. Gentechnik haben wir auch gerade erlebt, ist in der EU ja nun gerade beschlossen worden. Also wir bewegen uns ja auch immer mehr dahin, dass wir über den Einsatz von Gentechnik Dinge vielleicht auch erntefreundlicher irgendwann gestalten können und so weiter und so fort. Aber ist das wirklich das, was unser Auftrag ist? Ist es nicht unser Auftrag, die Menschen nicht nur zu ernähren, sondern eigentlich am Ende sie auch so gut und so gesund wie möglich zu ernähren? Das muss uns selber doch ein Anliegen sein. Und ob diese Entwicklung, die wir durchmachen und auch durchmachen müssen, um Schritt zu halten, ob die da hilfreich ist, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln.
Aber wo geht die Reise hin? Also ich glaube, im Moment sind wir ja mit unserer Ernährungsproduktion oder Lebensmittelproduktion in Deutschland Weltspitze. Also was Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit angeht, glaube ich, gibt es wenig Länder, vielleicht noch die Schweiz und Schweden, die da rankommen, wo wir sind. Aber ich glaube, dann war es das für lange, lange Zeit. Aber wir erleben halt auch, dass wir mit dieser Nachhaltigkeitsschiene, die wir hier fahren, überhaupt nicht konkurrenzfähig sind und dass immer mehr Produkte aus dem Ausland kommen. Außer die großen Massenprodukte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich sage mal, im Geflügelbereich geht noch viel, viel mehr, sagte der Vorsitzende vom Geflügelverband, Herr Goldnick, weil es wird halt nicht genug investiert oder könnte noch mehr investiert werden. Milch haben wir eine gewisse Überproduktion im Moment gerade und können auch ein Stück weit für den Weltmarkt produzieren. Aber dann war es das nachher auch schon, ne? Also Schweine ist im Moment ganz schwierig. Ackerbau aufgrund der hohen Flächenkosten wird immer schwieriger. Aber wo bleiben wir dann ab? Oder was ist die Lösung? Weil diese Diversifizierung und Sonderkulturen oder Spezialisierung auf kleinere Gebinde, ich sag mal Stichwort Bio und Hofladen und sowas, damit ernährst du ja die Menge auch nicht. Also das wird ja, haben die Märkte ja nun auch gezeigt oder die Entwicklung gezeigt, dass diese Hofladengeschichte, ich habe es ja selber auch eine Zeit lang probiert, ganz, ganz schwierig ist, um da wirklich Menge drüber abzusetzen. Ich kann ein bisschen was machen, und das machen ja viele Hofmolkereien, machen das ja auch, die machen ein bisschen Eis oder ein bisschen Käse, aber die Menge muss über die große Molkerei weg, über den großen Schlachthof weg, muss verarbeitet werden und nach Berlin, Hamburg, Bremen, München in den Supermarkt.
Richtig, ist genau so, wie du es sagst, ist aber ein schwieriges Thema. Also ist natürlich auch immer eine Frage der Ernährung, aber das ist natürlich ein Feld, was vielleicht jetzt hier ein bisschen weit geht. Aber alleine diese Art und Weise, es gab ja mal diesen Film We Feed the World, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat oder wer ihn kennt, ist schon relativ alt. Und ich finde, da waren so viele Dinge drin, die gezeigt haben, was so die Schattenseiten dieser Industrialisierung in der Landwirtschaft auch sind. So sehr sie uns oder auch viele Betriebe am Leben gehalten hat, aber wenn ich mir überlege, dass eine Stadt wie Wien am Tag die Menge Brot wegschmeißt, die eine Stadt wie Salzburg braucht, dann frage ich mich, ob wir wirklich auf dem richtigen Pfad sind. Und Österreich gehört auch zu den Ländern, die unter die nachhaltigen Länder fallen.
Aber das ist ein Problem, was die Verbraucher oder der Handel lösen muss. Da kommen wir ja als, ich sag mal, Urproduzenten nicht ran, dass wir da jetzt irgendwie Einfluss drauf nehmen können.
Nicht Einfluss, aber das ist ja auch ein Stück weit, finde ich, ein Warnsignal. Ne? Wenn ich mir überlege, wir reden ja auch immer bei der Produktion auch immer über Menge. Ne? Und was auch an Massen an Lebensmitteln verschwendet wird oder auch weggeworfen wird, einfach weil es wirtschaftlich interessanter ist, billig und viel zu produzieren, als gezielt vielleicht und hochqualitativ zu produzieren. Also das ist Wahnsinn. Also wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, was auch so in Lebensmitteln drin ist, ne? Also es ist ja nur noch Industrie. Also wenn ich mir Salatkräuter kaufe, so in diesen Tüten, um Salat anzumischen, weil es mal schnell gehen soll, dann ist da Zucker drin. Dann sage ich mir, was hat Zucker bei Salatkräutern verloren? Also wenn wir das nicht süß genug sind, kann ich das nur einen Löffel Zucker. Aber es wird überall für Zucker reingemischt. Die Fertigsalami, die in diesen, wenn man da mal so sich das ein bisschen durchliest, diese Fertigsalami, da ist Zucker drin. Also die sind fertig aufgeschnitten in diesen Plastikverpackungen da. Also das ist doch Wahnsinn, oder? Ich kaufe eine Salami und kriege Zucker.
Vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen verblendet, weil wir selber schlachten für unsere.
Ja, das machen wir ja auch. Aber man guckt das ja, man guckt ja immer mal nach. Ne? Was ist da eigentlich alles so drin? Was wird da eigentlich alles so reingetan? Ne? Das ist Wahnsinn.
da sind wir natürlich jetzt auch dann zwei komplett gegeneinander laufende Betriebsarten, die wir dann vertreten. Ne? Du als Biolandwirt mit viel Weidehaltung und ich als, ich sag mal, Großagrarier würde ich mich ja noch nicht mal nennen wollen, aber ja doch sehr spezialisiert auf diesen Bereich Milch und da ja auch abhängig von der, wie ich sagte, ja, der großen Molkerei, die die Sachen verarbeitet und in den Handel bringt, weil die Mengen Milch kann ich gar nicht selber verarbeiten und vermarkten. Also wenn das und dann ist natürlich dann der nächste Punkt, wenn ich das dann mache, welche Stellung habe ich dann gegenüber dem Handel? Welche Möglichkeiten habe ich da irgendwie auf Preise einzugehen? Welche Möglichkeiten habe ich, Verpackung einzukaufen etc. pp.? Da ist ja der Hebel, den ich über eine große Genossenschaft habe, so wie wir das jetzt bei ALA uns ja erhoffen, durch diese Wahnsinnsgröße dieses Unternehmens. Ich glaube, das ist die größte Genossenschaft Europas und die viertgrößte der Welt. Da erhoffen wir uns ja doch einen Riesenhebel auch für unsere Marge letzten Endes. Das ist ja das Schöne an der Genossenschaft, dass die Bauern dann auch davon partizipieren, wenn das Ding dann rund läuft nachher. Aber das ist halt ja sehr, sehr auseinandergehend, sag ich mal, der Weg, den ich verfolge und wo ich mir wirtschaftlichen Erfolg von erhoffe. Und das dann versucht zu verknüpfen, natürlich mit meiner Idee von Nachhaltigkeit für meine Böden, für meine Tiere, da immer das Beste dann trotzdem rauszuholen. Und dann die Bioschiene, sag ich mal, wo ich mit vielleicht muttergebundener Kälberhaltung und Ammenkuhhaltung und viel Weidehaltung und sowas arbeite, ist natürlich dann nochmal wieder eine ganz andere Schiene. Und die ist wahrscheinlich tatsächlich dann auch eher zu vermarkten über diese Regionalität nachher, ne?
Ja, ist aber auch schwierig. Ich sag mal, du musst natürlich auch so einen Standort haben, wo es funktioniert. Wir liegen ja nun auch so ein bisschen ab vom Schuss. Würde wahrscheinlich auch gehen, ist aber dann im Verhältnis zu der Menge, die wir machen oder zu der Größe, die wir jetzt wirklich in Bio betreiben, ist das ja unrealistisch. Da ist der Arbeitsaufwand nachher viel zu groß und da dann wieder irgendwas an Verkaufsanrichtungen vorhalten. Und wir wissen alle, Bürokratie. Und was da dann noch alles so dran hängt, das macht es ja dann auch nochmal uninteressanter. Dann wird es ja erst ab einer Riesengröße interessant. Und am Ende sind wir ja gar nicht so wahnsinnig gegenläufig. Selbst wenn ich jetzt mit meinen Rindern das Ganze auf Bio mache und mich darüber freue, wenn ich eben so wie am Anfang beschrieben eine Fläche habe, die ja wirklich gefühlt auch schon echt resilient ist und die vielleicht auch zum Humusaufbau beiträgt und vielleicht auch wirklich für den Klimaschutz schon über Rinderhaltung auch richtig was leisten kann, muss ich auch mal ehrlich sein und sagen, finanzieren tue ich das Ganze über Masthähnchen. Ne? Hm. Das ist nicht, weil sich das selber trägt, sondern das ist, weil ich das geil finde. Und weil am Ende, wenn ich da aber einen Strich drunter mache, außer Hähnchenhaltung da Geld rein muss, damit es überhaupt funktioniert. Ich mache das aus Überzeugung, weil ich will, dass es funktioniert, dass es so geht, weil ich glaube, das ist eigentlich der Weg, den es in die Zukunft braucht. Aber die Gesellschaft ist ja noch lange nicht so weit, dass sie die Produkte wirklich gezielt so nachfragt, dass du da auch eine richtige Wirtschaftlichkeit reinkriegen kannst. Schon gar nicht über eine Masse. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass das Ganze Zukunft hat. Weil ich weiß nicht, wer schon von dem Film Groundswell gehört hat und wer ihn vielleicht auch schon gesehen hat. Der beschäftigt sich weltweit so mit regenerativen Ansätzen, also mit regenerativer Landwirtschaft. Und da sieht man, wie wichtig Vieh ist. Und zwar alle Sorten von Vieh, also auch das Geflügel. Da wird aber dann auch nochmal richtig gezeigt, was so die ursprüngliche Rolle auch so der einzelnen Tierarten in der Natur war. Wie wichtig das Rind für die Resilienz unseres Planeten, unseres Lebensraums ist. Wie wichtig auch das Geflügel und all diese Themen sind. Mal abseits von allen Fragen der Haltungsform jetzt, ne? Aber wir werden in Zukunft unsere Lebensräume in der Form, wie wir sie erhalten müssen, damit sie für uns lebenswert bleiben, werden wir nicht ohne Tiere und da wir weiter von irgendwas mit dieser Masse Mensch leben müssen, auch nicht ohne Tierhaltung, weil wir müssen das zusammenbringen, diese positiven, ich sag mal, Effekte für die Welt und die Notwendigkeit zu essen. Deswegen, die Zukunft liegt in der Viehhaltung.
Aber dann sind wir ja wieder da, wo ich angesetzt habe, beim Boden, dass wir auch große Mengen machen müssen, auch konventionell machen müssen, können. Und dass wir die Nachhaltigkeitsansätze, die wir fahren, und das ist ja auch mein Ansatz bei mir im Betrieb, die müssen sich schon aus dem Betrieb heraus rechnen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese regenerativen Ansätze in einem konventionellen Betrieb, dass die sich rechnen lassen. Dass ich mit einer guten Zwischenfrucht nach dem Getreide, mit flugloser Bodenbearbeitung, mit Zusätzen für meine Gülle, dass ich da auch eine Rechnung reinkriege, wenn ich es richtig mache, dass ich es im konventionellen Großbetrieb so anwenden kann, dass ich produktiv sein kann und Lebensmittel produzieren kann in Masse, aber gleichzeitig auch nachhaltig sein kann für meine Böden, für die Zukunft des Betriebes, für die Natur. Das erlebe ich ja jeden Tag bei mir zu Hause, dass wir da halt irre Schritte nach vorne machen über Zwischenfruchtanbau und die Art, wie wir unsere Flächen bewirtschaften, dass da naturmäßig einiges geht. Und das trägt sich alles aus dem Betrieb raus und nicht über Zuschüsse für Bio oder Tierwohl oder sonst irgendwelche Geschichten.
Vollkommen richtig. Und ich bin ja da in dem Bereich tatsächlich so ein bisschen so ein Fan von, ja, man sagt ja immer nicht Vision, wird immer schnell für bekloppt erklärt, kann auch sagen für Utopien oder wie auch immer. Ich glaube, dass das, was du gerade beschrieben hast, dass das vielleicht tatsächlich, wenn man mal ein bisschen weiter nach vorne guckt, vielleicht sogar tatsächlich nur ein Schritt in Richtung Zukunft ist und dass es vielleicht sogar noch viel, viel weiter geht. Aber die Märkte müssen das natürlich auch abnehmen. Das muss über Märkte funktionieren. Natürlich kann ich auch sagen, das ist ein gesellschaftliches Anliegen und die Gesellschaft finanziert das. Aber das kann nur funktionieren, wenn das nicht so ist, wie es auf Europaebene heute läuft. Heute Hü, morgen Hot und für jede Zahlung jedes Jahr eine neue Anforderung, ohne dass die Zahlung aufgestockt wird. Das kann natürlich nicht der Grund dafür sein oder der Anreiz sein, sondern der Anreiz muss ja eigentlich sein, dass die Gesellschaft sich verändert, dass die Gesellschaft in ihrer Nachfrage zukunftsfähiger, in ihrer Nachfrage resilienter wird, in ihrer Nachfrage auch, ich sag mal, nachhaltiger wird und wir dann diesen Weg mit unseren Anbauverfahren, mit unserer Tierhaltung begleiten und dann gemeinsam ans Ziel kommen.
Glaubst du daran?
Ja. Ich sehe es im Moment nicht. Ja, da hast du recht. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Ja. Aber ich glaube daran, erstens glaube ich daran, dass das der richtige Weg ist. Davon bin ich überzeugt.
Da brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Und ich glaube auch, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, und ich hoffe, es ist dann nicht zu spät, aber wir werden irgendwann an den Punkt kommen, uns in diese Richtung, und das tun wir ja, du tust es heute schon, viele andere tun es, wir sehen es ja täglich in den sozialen Medien, wir haben so viele Freunde und Bekannte, die den Weg gehen und deswegen glaube ich auch wenn es jetzt langsam ist, aber es wird Fahrt aufnehmen.
Ich glaube eher, dass wir nachhaltiger werden in unserer Produktion, einfach weil wir es sehen in der Fläche, in den Betrieben, dass wir es müssen, um resilienter zu werden, um schnell große Regenmengen aufzunehmen, um langfristig unsere Pflanzen zu ernähren, um Wasser zu haben, auch über Dürreperioden hinweg. Ich glaube, alleine darüber hinweg müssen wir es schon tun. Aber ich glaube nicht daran tatsächlich, dass der Markt uns das irgendwann honoriert, an politische Zuschüsse oder Förderung in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Da ist jetzt so viel einkassiert worden, auch auf Bundesebene, und EU-Ebene sowieso, das Geld ist einfach nicht mehr da, um politisch da irgendwas nach vorne zu treiben. Und der Verbraucher weiß, die Lebensmittel in Deutschland sind sicher. Die sind überprüft wie in nur wenigen anderen Ländern. Und er kauft dann letzten Endes das, was günstig ist.
Auch wenn wir uns nach diesem positiven Ausblick auf die Tierhaltung, den wir, glaube ich, beide teilen, jetzt vielleicht ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast, mehr in Richtung Politik bewegen, sollte man den Schritt vielleicht tatsächlich mal gehen, weil ich frage mich ja, weil du gerade sagst, du siehst es nicht mit dem jetzigen Markt und du siehst nicht, dass der Markt sich in die Richtung entwickelt. Wie entwickeln sich Märkte denn gerade? Ich meine, wir haben ja ein Wirtschaftswachstum, oh Wunder, ein minimales, aber was steht dem gegenüber auf der anderen Seite? Was hauen wir an Steuergeldern im Moment, die wir gar nicht haben, was hauen wir an Krediten eigentlich auf den Markt, um überhaupt dieses Wachstum in irgendeiner Form zu generieren? Das ist ja nicht gesund. Wie wird sich diese Gesellschaft auch wirtschaftspolitisch eigentlich in Zukunft entwickeln? Das ist doch die Frage, die auch ein bisschen im Hintergrund steht, oder?
Aber ist es nicht so, dass sich das Wirtschaftswachstum schon negiert über die Inflation, die wir haben?
Ja gut, aber das wird ja nicht erzählt.
Genau, aber wir wissen es ja. Ich kann mich wenig zu Sachen freuen, die ich, auch wenn ich sie nicht sehe, die ich aber trotzdem weiß. Oder die mir nicht erzählt werden, aber die ich dann trotzdem weiß.
Ich hoffe, meine Ausführungen hörten sich jetzt nicht an wie Freude.
Nee. Ja, wobei, Freude ist das falsche Ausdruck. Ne? Aber letzten Endes, was können wir denn an dem, was da in Berlin und in Brüssel abgeht, ändern? Und da finde ich immer ein gewisses Maß, und das merke ich tatsächlich, je älter ich jetzt werde, ich hoffe, du kannst das unterschreiben, du bist ja noch ein paar Tage älter als ich, je älter ich werde, desto entspannter und, ja, kann man sagen, altersmilder werde ich. Also es ist mir dann tatsächlich auch ein ganzes Stück weit dann egal, was die große Weltpolitik dann da treibt, und ich konzentriere mich dann auf meine Scholle und auf meinen Betrieb und auf die wirtschaftlichen Perspektiven, wie ich sie mir ausmale für meinen Betrieb, was die Möglichkeiten, die ich da habe, und versuche dann meinen Laden und meine Mitarbeiter und meine Familie irgendwie da durchzulavieren. Und der ganze Rest, den ich ohnehin nicht ändern kann, der tangiert mich dann auch nur peripher. Also natürlich beschäftigt man sich damit, weil man ja entsprechend eventuell auch Weichen stellen muss im Betrieb und in der Familie, aber dass ich mich da jetzt irgendwie drüber aufrege oder wie wir es vor 5 Jahren gemacht haben, als wir zusammen auf Demos gelaufen sind, mich da jetzt irgendwo hinstellen würde und in Mikro schrei, das ist jetzt alles scheiße und das ist das Ende der Welt. Also über den Punkt bin ich hinweg. Das kann und das will ich auch tatsächlich nicht mehr.
Hashtag rette sich, wer kann.
Ja, ganz genau. Das ist, da kommt man ja immer wieder, und wir diskutieren ja auch viel mit Kollegen aus der ganzen Republik, da kommen wir ja immer wieder an diesen Punkt. Ne, dass wir sehen müssen, dass unsere Betriebe laufen, dass wir die so ausrichten, wie wir das für richtig halten, wie es die Zukunft dann mit sich bringt, oder dass wir da möglichst gut durchkommen. Aber alles, was auf politischer und auch wirtschaftlicher Ebene teilweise läuft, ist doch so wenig planbar und so wenig beeinflussbar von unserer Seite.
Entschuldigung, planlos.
Und planlos geht ja planlos. Dass ich da jetzt auch keinen Sinn drin sehe, mich da irgendwo hinzustellen und mich da tierisch drüber aufzuregen. Klar muss man irgendwo einwirken, wo man nur kann. Aber vielleicht muss das System sich auch irgendwann mal selbst so überholen, dass etwas Neues daraus entstehen kann. Ich weiß, denn jetzt sind wir ganz weit weg von unserem eigentlichen Thema, aber.
Naja, ich meine, am Ende ging es ja so ein bisschen um die Frage, was gibt es Neues, was ist in der letzten Zeit passiert? Und ich sag mal, das, was im Moment natürlich auch politisch im Raum steht, ist ja ausschlaggebend für das, was es so Neues gibt und was uns permanent tangiert. Und ich glaube, dass die politische Situation für uns natürlich schon wichtig ist. Aber wie du schon sagst, ne, also es ist einfach absolut mühselig, da, ich sag mal, politisch immer gegen anzukrakehlen. Und ich bemitleide eigentlich die Leute, die nach wie vor irgendwie sich ständig vor die Kamera stellen in den sozialen Medien und da jedes Mal kurz bis vor einen Herzinfarkt sich echauffieren über irgendwelche politischen Dinge.
Du bewunderst also, das?
Nein, ich negativ. Ich bewundere eigentlich oder bestaune, wie man es immer noch nicht gemerkt haben kann, dass das eigentlich zu gar nichts führt. Also so überhaupt nicht. Und am Ende machst du damit so viel schlechte Stimmung zusätzlich und reißt noch so viele Berufskollegen, die denen ja immer noch an den Lippen hängen, was mich eigentlich ehrlich gestanden wundert, die reißt du ja auch noch so mit runter. Also das finde ich echt mühsam.
Aber das ist so diese deutsche Empörungswelle, oder? Also ja. das mögen die Deutschen ja auch.
Ja, passt ja auch so ein bisschen zu den politischen Umfragewerten teilweise. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt auch meiner Meinung nach so gar nicht unser Thema. Was ich viel wichtiger finde, ist, ich sag mal, das, was du gesagt hast mit diesem, wir tun schon so ein bisschen was, um dem auch entgegenzuwirken. Und ich finde, gerade in dem Zeitalter sozialer Medien und KI ist es immer wichtig, und wenn es nur ganz kleine Dinge sind, immer mal ein bisschen was in die Richtung zu machen. Und da bin ich auch allen Berufskollegen sehr dankbar, die das tun. Weil jeder hat einen Follower und jeder macht damit immer mal irgendwo bei jedem im Kopf irgendwie, setzt da nur so ein ganz kleines Schräubchen vielleicht. Ne? Aber das sind ja die Anker, die wir brauchen, um immer weiter uns in Richtung Zukunft zu ziehen. Und deswegen finde ich, sind gerade solche Dinge viel, viel, auch wenn sie vielleicht viel kleinere Schritte bringen oder machen aber doch so viel mehr aus als dieses Rumkrakehlen und meinen, man müsste jetzt mit irgendwelchen Treckermassen Deutschland lahmlegen oder irgendwas, das wird zu nichts führen. Die Politik räuspert sich einmal, macht irgendwelche wilden Versprechungen, die nicht eingehalten werden oder die 2 Jahre später wieder kassiert werden oder irgendwas, und am Ende hat es nichts gebracht, außer dass wir sinnlos Diesel verbrannt haben.
Gut, Tierhaltung brauchen wir. Soweit sind wir. Tierhaltung hat Zukunft. Politik sind wir jetzt gerade schon reingeschlittert.
Keine Zukunft.
Sind wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen reingeschlittert in das politische Thema. Ich durfte auf dem Deutschen Bauerntag in Freiburg unseren Landwirtschaftsminister erleben.
Ja.
Herrn Rainer, der bedingt euphorisch empfangen wurde, aber doch sehr überzeugt war von der Richtigkeit seiner Entscheidung und von der Notwendigkeit seiner Entscheidung und auch von der Zukunftsfähigkeit dessen, was da im Ministerium oder auch allgemein in den Ministerien ausgeheckt wird, dass die Regierung auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Deinem Gesicht entnehme ich, dass du das eventuell anders sehen könntest.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, dass die immer noch der Meinung sind, dass sie auf einem guten Weg sind.
Na, wir haben ja jetzt, ich glaube, wann ist das Paket, das Zukunftspaket, nee, wie nennt sich das Ding denn jetzt, was die da gerade beschlossen haben? Das ist ja nun gerade mal ein paar Tage her.
Du meinst auf, jetzt diese ganzen Rentenreformen? Auf das,
ja, die Rentenreform Klimbim ist natürlich toll, die hätte auch gerne schon vor 20 Jahren so kommen können, aber da war scheinbar noch keiner so weit.
Aber am Ende, also ich weiß nicht, ich habe mich da jetzt noch nicht im Detail mit beschäftigt und ich gucke mir tatsächlich nur so ein bisschen das an, was so in den Nachrichten darüber kommt, aber ich fand davon bis jetzt nichts. Nichts ist dieser große angekündigte Wurf, nichts ist die wirkliche Reform, und am Ende verschieben sie von rechts nach links und jeder tut dem anderen irgendwie einen Gefallen, damit diese Koalition irgendwie bestehen bleibt, und am Ende packen sie da irgendwas hin, dass man das Gefühl hat, sie haben sich mal geeinigt und haben sich mal nicht gestritten, also mal einen Tag, und also, ich weiß nicht.
Also ich finde ja schon, dass das, was da gemacht wird, eigentlich alles richtig ist. Aber es ist ja viel zu wenig. Und gerade dieses Thema oder Bürokratieabbau geht ja so langsam vonstatten, weil scheinbar immer noch niemand im politischen Berlin auf die Idee gekommen ist, die Entbürokratisierung nicht den Bürokraten zu überlassen. Weil wie soll denn das funktionieren? Von den Herrschaften, da sieht sich ja keiner selber ab. Ich habe mal ganz provokativ in einem Video gesagt, wir müssten eigentlich einen sofortigen Einstellungsstopp auf allen Ebenen haben, was Verwaltung angeht. Und dann sortieren wir mal weg. Weißt du, das, was dann einfach nicht mehr geschafft werden kann. Dann kann man halt gucken, was ist jetzt am wenigsten relevant, das streichen wir weg, damit die Menschen, die dann übrig bleiben nachher, sich auf das konzentrieren können, was wirklich relevant ist. Das ist natürlich dann Kettensäge. Dann muss ich mir irgendwie Gedanken machen. Ich habe da ganz, ganz viel Spott und Häme für gekriegt, dass ich überhaupt nicht wüsste, wie es in den Verwaltungen aussieht, und die sind alle total überarbeitet und überlastet und die würden so viel tun, und dann würde das noch länger dauern, bis das Kindergeld genehmigt ist, und dann würde das noch länger dauern, bis eine Baugenehmigung erteilt wird. Aber und das sind natürlich die Menschen, die gerade jetzt damit beauftragt werden, zu gucken, wo können wir denn an der Verwaltung eben mal sparen. Das funktioniert doch nicht. Wie soll denn das gehen? Also die haben ja indirekt, auch wenn sie es alle nicht wollten, haben sie mir ja komplett recht gegeben in meiner Auffassung dazu, dass wir uns zu Tode verwalten und dass da niemand freiwillig sagt, mein Job oder mein Aufgabenfeld ist übrig. Du kannst dich ja darauf verlassen, wenn da irgendwo ein Beamter sitzt, der gerade mal nichts zu tun hat, den schließt du eine Woche in sein Büro ein und dann hat er 3 bis 4 neue Aufgabenfelder gefunden, mit denen er sich beschäftigen kann.
Naja, so haben wir die Verwaltung ja eigentlich, sag ich mal, in der Vergangenheit auch aufgeblasen. Ne? Also man hat dann ja immer irgendwelche Projekte gehabt, hat dafür dann irgendwie 3 Sacharbeiter eingestellt oder 3 Sacharbeiter und einen Abteilungsleiter, frag mich nicht, wie sich das dann alles nennt in den einzelnen Ministerien. So, und wenn das Projekt abgearbeitet war, dann haben die sich doch rechtzeitig vorher schon mal überlegt, was machen wir eigentlich als nächstes, damit unsere Jobs jetzt nicht überflüssig sind. Und schwupp ist die nächste Verordnung geboren. So, und das ist ja das Drama, in dem wir leben. Dass wir eine wahnsinnig aufgeblasene Verwaltung haben. Ich will auch nicht sagen, es gibt ja diesen schönen Sticker im Internet, wo Friedrich Merz zu sehen ist, der dann da immer gerne mal geteilt wird, wo drunter steht, ihr seid alle so faul. Das will ich gar nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass die Beamten faul sind. Das will ich denen überhaupt nicht unterstellen. Nee. In keinster Weise. Ich glaube schon, dass die auch mit dem, was die da so auf dem Schreibtisch haben, was sie sich aber leider teilweise eben auch selber auf den Schreibtisch gepackt haben, jetzt nicht selber persönlich, sondern einfach über ihre eigenen Verwaltungen, dass die damit auch wirklich viel zu tun haben. Das glaube ich schon. Aber ob das sinnvoll ist, was sie da tun, das ist ja eine ganz andere Frage. Und Also ich glaube, dass mich das auch als Verwaltungsbeamter, glaube ich, oft echt krank machen würde, den ganzen Tag mich mit irgendwelchen Dingen sowieso schon überarbeitet zu sein, die eigentlich am Ende auch nur Quatsch sind. Und du sprachst gerade im Nebensatz das Thema Kindergeld an. Wenn ich mal überlege, was das damals für ein Aufwand war, Kindergeld zu beantragen, also mit Geburtsurkunden, was du da alles ausfüllen musst, und dann sitzen da wieder Sacharbeiter, die das bearbeiten und so weiter und so fort. Wenn ich in der Steuererklärung einen Kinderfreibetrag angeben will, dann kreuze ich an, wie viele Kinder ich habe. Dann schreibe ich da rein, ein Kind, zwei Kind, drei Kinder, fertig. Ja, dann streich doch dieses ganze bescheuerte Kindergeld, das sind glaube ich irgendwie 3.000 Euro im Jahr pro Kind, und dann gibt jemanden, der ein Kind angekreuzt hat, 3.000 Euro mehr Steuerfreibetrag, fertig, Bums, Ende, aus. Dann können wir uns schon mal den ganzen Bums sparen, dann die ganze Verwaltung. Dann ist die schon mal weg. Ja, also am Ende muss man doch, das ist jetzt vielleicht sehr einfach gedacht, aber am Ende müssen wir doch wieder dahin kommen, mal so einfach zu denken.
Ja, aber das ist ja meine Rede, deswegen habe ich ja gesagt, Einstellungsstopp, Personal reduzieren, ja. über Altersdegression und genau. Dann wird neu sortiert.
Deutliche Steuervereinfachung, dann können wir nämlich auch über die Steuer viel mehr steuern, in Anführungsstrichen, Wenn das viel einfacher wäre, weil dadurch, dass dieses Steuersystem auch so kompliziert und so verschachtelt ist, dadurch kann man halt solche Dinge mit, wir machen mal eben mehr Kinderfreibetrag, sind die halt auch nicht so einfach. Ne? Aber es ist halt, wir haben uns selber so verkompliziert in der Vergangenheit, aber ich glaube nicht daran, dass sich da was ändert. Da glaube ich viel weniger daran, als daran, dass Viehhaltung eine Zukunft hat.
Ja, aber dann ist das Einzige, was uns daran ja hilft, tatsächlich, wie ich sagte, zurücklehnen und abwarten. Weil irgendwann wird sich dieses System überholen, weil es einfach auch dann nicht mehr finanzierbar ist.
Ja. So sind die Inkas zugrunde gegangen, so sind die Römer zugrunde gegangen. Also wir müssen alle diesen Weg erst einmal gehen. Und auch die hatten Bauern, die haben das überlebt. So, also wir müssen diesen Weg jetzt, glaube ich, alle einmal gehen, weil merken tun die es nicht. Also wie gesagt, es ist ja nicht so, dass sie nichts vorgelegt haben, da gebe ich dir ja recht. Aber es reicht nicht. Nee. Es reicht nicht, um diese strukturellen Probleme anzugehen, die wir wirklich haben. Und wir haben immer noch dieses Sondervermögen von, was sind das, 500 Milliarden für Rüstung? Jetzt frage ich mal ganz provokant, ist das richtig angelegtes Geld? Glaubst du wirklich, dass Putin, der im Moment in der Ukraine auf Rückmarsch ist, mehr oder weniger, meinst du wirklich, der greift uns an? Für den müssen wir hier aufrüsten? Und müssen wir wirklich Panzer kaufen in einer Zeit, wo irgendwie Drohnen über Warschau oder wo war das? Oder Danzig, ja, gut, oder
da sind sich die Wehrexperten ja einig, dass die Investition in Technik, die vor 30, 40 Jahren angesagt war, nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Deswegen sind sie ja wahrscheinlich jetzt auch von ihrem Flugzeugdeal da zurückgetreten und ewige Schiffe sollten bestellt werden. Das ist ja auch alles wieder auf Eis gelegt. Da ist aber schon so viel Entwicklungsgeld reingegangen. Das mache ich mir gar nicht vorstellen, wie viel Steuergelder das sind.
Und ich frage mal, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen provokant, aber ich sag mal, wenn uns jetzt einer angreift, was will der denn mitnehmen? Ich meine, das Einzige, was wir viel haben, sind Rentner.
Das ist tatsächlich ein bisschen provokant. Ja, letzten Endes, also ob man sich jetzt nur auf Putin beschränken soll, egal, was die Möglichkeit von, ich sag mal, potenziellen Gegnern angeht. Wir haben auch ein China, was irgendwie nach mehr Weltmacht strebt. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der ganz merkwürdige Sachen macht, die man auch nicht immer nachvollziehen kann. Und wir haben ja auch innerhalb von Europa vielleicht mal die ein oder andere Macht, die uns nicht wohlgesonnen ist. Ich glaube schon, wenn wir es auf europäischer Ebene sehen, ich glaube, wir als Deutschland haben da relativ wenig Chance. Aber ich glaube schon, als Europäer haben wir ja doch ein Wertesystem und auch wenn ich das jetzt nicht finde, dass man das politische System irgendwie verteidigen soll, aber gerade diese Werte, Freiheit und ja, gerade die Freiheit, Meinungsfreiheit, das ist schon was sich lohnt zu verteidigen. Und da muss auch irgendwie was passieren, dass wir ein Stück weit zumindest in der Lage sind, diese Werte dann zu verteidigen, wenn es dann sein muss. Immer hoffend, dass es nicht so weit kommt. Aber die Sicherheit hast du halt heute auch nicht mehr.
Ja, da habt ihr ja recht, oder hast du recht. Das ist so, nur brauchen wir dafür 500 Milliarden?
Ich fürchte, da werden wir noch viel, viel mehr für brauchen.
Ja, jetzt so ad hoc. Aber was bringt es, 500 Milliarden in der Rüstung zu stecken, wenn der Rest des Landes eigentlich am Ende bankrott geht?
Tja, auch wieder so ein Punkt, wo wir uns nur zurücklehnen können und gucken, was passiert.
Ich finde es, also mir fehlt einfach die zündende Idee. Ne? Also ich meine jetzt damit gar nicht mir persönlich jetzt, ich habe sie zwar ehrlich gestanden auch nicht so richtig, aber mir fehlt das von der Politik und das ist ja das, wofür die da sind. Die sind doch dafür da, um uns mal mit wirklich mit, auch mit einer Überzeugung zu sagen, und so geht es jetzt wieder nach vorne. Also es gibt ja eine Partei, die das mit einer Überzeugung sagt, nur denen glaube ich das nicht.
Nee, stimmt. Du nimmst Wolfgang Kubicki das nicht ab, dass er nach vorne denkt.
Wie weit denkt der denn noch nach vorne?
Tja.
Nein, ein bisschen makaber, aber wenn ich mir mal angucke, was so politisch passiert, man hat ja so ein bisschen gehofft, dass nach der Ampel ja.
Also dafür, dass Söder immer wieder ja nicht müde wurde zu sagen, das ist jetzt die letzte Patrone und die müssen wir nutzen oder die letzte Chance und Merz hat es ja auch mehrfach gesagt, finde ich das noch erschreckender, wie wenig
er hat ja recht.
Von da kommt.
Er hat ja, ja recht, ganz, das Problem ist, bestimmt. Sie haben diese Patrone irgendwo verbummelt und finden sie nicht wieder.
Ganz bestimmt, aber was ist die, müssen wir erst einen blauen Bundeskanzler kriegen irgendwann? Ist das der einzige Weg? Also wir erleben es ja auch nicht nur bei uns, sondern es ist ja wirklich überall so. Und die Aussagen der Wähler dieser Parteien, oder auch wenn du in den USA mit den Menschen sprichst, die Trump gewählt haben, die finden ihn zum ganz großen Teil inzwischen auch kacke. Die fanden ihn auch schon kacke, als sie ihn gewählt haben. Aber die Alternativen sind einfach so schwach und so schlecht, dass man sie ja fast keine andere Wahl hat, wenn man denn wählen gehen möchte, wirklich das andere Extrem zu wählen, damit sich überhaupt mal irgendetwas bewegt.
Ja gut, das ist jetzt nicht mein Weg, aber also...
Nein, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich ihn jetzt in irgendeiner Art und Weise unterstützen oder gut finden würde, aber ich kann es tatsächlich hier bei uns auch fast niemandem mehr verdenken, der blau wählt, weil wenn ich schwarz wähle, kriege ich rot oder ich kriege grün oder im schlimmsten Fall kriege ich beide. Was sind die Alternativen? Und letztendlich sind diese ganzen Parteien in der bürgerlichen Mitte so beliebig geworden untereinander, dass sie sich ja kaum noch unterscheiden in weiten Bereichen. Und das macht es natürlich für den Wähler ganz, ganz schwierig, dann zu sagen, ja, wen denn jetzt? Also alleine können sie sowieso alle nicht mehr. Und egal, welche Partei ich kriege dann immer irgendeine linke Partei oder wenn ich die CDU wähle, kriege ich immer irgendeine linke Partei mit rein, die dann einen auf dicke Hose macht und die sinnvollen Ideen, die da vielleicht von konservativer Seite dann kommen, irgendwo wieder wegnegiert.
Es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass die, ich sag mal, alle Parteien, die in Anführungsstrichen irgendwie ein bisschen was auf sich halten oder die eine Partei sein wollen, immer getrieben von dieser Angst, irgendwie in ein Extrem zu verfallen, dass die natürlich wahrscheinlich immer weiter in die Mitte gerutscht sind und das Ganze in der Mitte immer mehr verwässert ist und es einfach keine Ecken und Kanten mehr gibt. Und das ist natürlich, das ist genau die Lücke, in die AfD reinstößt. Also unabhängig von ihren Inhalten, die meiner Meinung nach so nichtssagend sind und auch so an der Realität vorbei sind, wie eigentlich kaum irgendwas anderes, aber sie hat halt Ecken und Kanten, sie hat Profil, sie macht auch mal den Mund auf, sie haut mal mit der Faust auf den Tisch und das ist, glaube ich, das, was den Leuten fehlt. Und das ist auch das, was an den Parteien der Mitte fehlt. Es fehlt einfach mal auch mal eine Ecke, mal eine Kante, an der man sich reiben kann und ohne, dass man immer gleich Angst haben muss, dass irgendwo die Nazi-Keule rausgeholt wird. Also natürlich ist es doof, wenn irgendeiner eine politische Verfehlung macht und wenn was inkorrekt ist, politisch nicht korrekt ist oder wie auch immer man das nennen will. Aber das gehört doch dazu. Das hat es doch in den 60er, in den 70er Jahren immer gegeben. Und natürlich war das in dem Moment nicht schön und man hat sich darüber echauffiert. Aber das war doch das, was irgendwie zum politischen Geschäft dazu gehört hat. Aber der Durchschnitt an Politik, der gemacht wurde, der war ja dann trotzdem bürgerlich und Mitte. Das waren ja keine Extreme, sondern es waren dann mal diese extremen Auswüchse, an denen man sich gerieben hat. Aber heute hat man so eine Angst davor, sowas zu machen, dass da nichts mehr ist. Und es ist alles nur noch verwässert. Und ich glaube, wir brauchen dieses immer mal ein Stück weit in eine Richtung oder auch mal in die andere Richtung über die Stränge schlagen, um auch Akzente zu setzen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie das gut finde, dass man irgendjemanden politisch verfolgt, dass man rassistische Äußerungen tätigt oder irgendwas. Das meine ich nicht. Aber wenn einem da mal was rausrutscht, was man vielleicht aus Versehen nur in die Richtung bringen könnte, dann füllt das 5 Tage die Schlagzeilen sämtlicher Zeitungen. Und alle sagen, der ist ein Rechtsextremist und was hat der in der Partei zu tun und was weiß ich was. Und alle haben Angst davor. Und
wie viele Reden von Franz Josef Strauß werden heute rausgeholt und wenn dann gefragt wird, wer hat es gesagt, dann wird fast immer irgendwie gesagt, ja, das ist einer von der AfD gewesen. Ja. Ja, also es ist schon, ja, wahrscheinlich würde der große Bayer sich im Grabe umdrehen, wenn er hören würde, wie verwässert heute Debatten geführt werden, wie du sagst, einfach ohne Ecken und Kanten, ohne auch mal ein Stück weit zu provozieren. Ja, aber auch da sehe ich tatsächlich nicht, wie man, ich sehe bei der Politik, bei den aktuellen Parteien im Moment nichts, was uns da irgendwie rausführt. Was irgendwie mir jetzt zu verstehen geben würde, jo, die haben es verstanden.
Naja, aber wie kommen wir dahin, dass wir wieder mehr Profil vielleicht auch in andere Parteien reinkriegen, dass sich Parteien auch vielleicht wieder ein Stück weit voneinander, ich will nicht sagen mehr abgrenzen, aber voneinander abheben vielleicht auch. Wie kommen wir dahin? Also ist es nicht auch irgendwie ein Problem? Ich kann es nicht beurteilen, aber vielleicht auch so diese Schnelllebigkeit der Zeit, auch soziale Medien, wie wahnsinnig schnell man sich echauffiert, wie intensiv, aber auch in den sozialen Medien natürlich immer wieder der mahnende Zeigefinger aus der Geschichte hochgeholt wird, bei allem. Womit der auch, finde ich, extrem abnutzt manchmal. Ich finde es schwierig.
Gut, die Politik, die Parteienlandschaft werden wir jetzt nicht ändern. Auch da beobachten, wie bei der Politik, und gucken, was passiert. Und wenn man kann, irgendwo Einfluss nehmen. In welcher Form auch immer. Also ich finde nach wie vor, dass wir in einer tollen Demokratie leben, und ich finde auch, dass es lohnt, für diese Demokratie auch Opfer zu bringen und für die Freiheiten, die wir in diesem Land haben, nach wie vor. Und ich sehe die Lösung tatsächlich bei der blauen Partei, die sich als die Alternative bezeichnet, auch nicht, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich kann niemanden verdenken, der sagt, das ist jetzt für mich die einzige Partei, die ich wählen kann, weil ich genau weiß, ich tue damit den ganzen anderen Parteien, die offensichtlich die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben und nicht wissen wie, oder noch nicht sehen können oder sehen wollen oder sie sehen es und sie können einfach nur nichts tun, um das Ruder rumzureißen. Und da, denen tue ich am meisten weh, wenn ich die AfD wähle, und fertig. Ich kann es niemandem verdenken. Es wäre nicht mein Weg, aber vermutlich wird das ja irgendwie noch auch eine Zeit lang so anhalten, dieses Thema. Weil eine Lösung, wie du sagst selber ja auch, du hast keine Idee, wie man das aufhalten kann.
Ja, aber es ist keine Idee. Ich glaube, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, oder ich habe es auch schon ein paar Mal, glaube ich, angesprochen. Ich glaube, wir bräuchten tatsächlich mal eine Wahlrechtsreform. Wir bräuchten einfach längere Legislaturperioden. Habe ich, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal hier gesagt. Einfach damit Politiker nicht immer direkt nach der Wahl schon Angst vor der nächsten Wahl haben. Und wie gesagt, wir müssten auch die Landtagswahlen deutlich mehr zusammenfassen, dass die nicht über die 4 Jahre, also aktuell 4 Jahre, permanent eigentlich alle 4 Monate, es ist immer eine Wahl. Es ist immer eine Wahl. Also eigentlich müssten wir, ich glaube, so habe ich es schon mal gesagt, irgendwie alle 8 Jahre nur noch Bundestag wählen und genau dazwischen wie die Midterms in den USA.
Ach, der
alle,
ist auch schon echt lang.
Naja, oder machen wir.
Wenn jemand hat, der es nicht kann, den kriegst du gar nicht wieder weg.
Naja, machen wir. Die Person kriegst du ja weg. Die kann ja auch, wenn sie es nicht hinkriegt, muss sie dann eben politisch innerhalb der Parteien vielleicht irgendwie weggekriegt werden. Aber egal, wir können auch 6 Jahre sagen. Ja. Und machen dann wie in den USA mit den Midterms alle 3 Jahre alle Landtagswahlen auch auf einmal.
Ja.
So, und dann hast du aber auch einen ganz anderen Freiraum, in dem du agieren kannst und wo du vielleicht auch mal relativ schnell einfach mal was machen kannst, was vielleicht auch wehtut, was aber sich dann auch mal 3-4 Jahre lang auch beweisen kann, wo die Menschen dann vielleicht auch auf einmal sagen vor der nächsten Wahl, Mensch, damals haben wir noch gesagt, das ist irgendwie jetzt eine total bescheuerte Idee und ne, geht alles schief, und vielleicht stellt man dann nach 3-4 Jahren fest, Mensch, war genau der richtige Weg und haben die doch richtig gemacht, wieder erwartend, und wählen wir die Partei dann vielleicht doch nochmal wieder. Nicht die Person, aber vielleicht die Partei.
Ja.
Also ich glaube, das wäre ein probates Mittel, um schon mal einen anderen politischen Handlungsspielraum zu schaffen. Und den brauchen wir, glaube ich. Und dann brauchen wir einfach wirklich tiefgreifende Strukturen. Wir brauchen tiefgreifende Strukturen. Vielleicht brauchen wir auch ein anderes Selbstverständnis in einigen Bereichen. Ich glaube, wir sollten so diese ganzen Innovations- und Entwicklungsthemen eine Ebene runterziehen, auf Landesebene. Das, was im Moment auch so auf Bundesebene passiert, weil wir auch so unterschiedliche Strukturen in den Bundesländern haben. Ich glaube, dass solche Dinge viel mehr regional in den Bundesländern viel besser aufgehoben werden, als sie so von Bundesebene auf Bundesebene aufgehoben sind. Weil dann geht immer wieder dieses Gezanke los über die Ausgestaltung zwischen den Ländern. Der eine will es so, der andere will es so. Ich glaube, dass wir da auch so strukturell viele Dinge besser machen könnten. Aber dafür brauchen wir Veränderungen. Und jetzt frage ich mich, wenn ich auf die jetzige Regierung gucke oder auf das, was da in den Startlöchern steht und in den Umfragewerten steigt, wer von denen packt das wirklich an? Keiner.
Aber das ist jetzt genau das Stichwort, um noch ein Thema zu behandeln, was jetzt gerade die letzten Tage aktuell durch die Presse gegangen ist. Der Bauernpräsident Rugwi, den wir ja auch schon hier in unserem Podcast hatten, hört auf. Wo wir gerade beim Thema Personal, Wahlen und wer steht in den Startlöchern sind. Rugwied hat auf dem Deutschen Bauerntag in Freiburg seine letzte Grundsatzrede gehalten, die ganz gut ankam, auch kämpferisch war. So haben wir ihn ja auch erlebt hier im Gespräch. Unfassbar engagiert für die Sache, kämpferisch bis ins Mark für die deutsche Landwirtschaft. Was mir aber irgendwo gefehlt hat, ist eine Perspektive. Und ich habe dann abends am Begegnungsabend mit vielen Berufskollegen sprechen können, die das ähnlich sahen, die gesagt haben, ja, es ist jetzt auch gut, dass es vorbei ist, dass wir jetzt auch da einen Personalwechsel mal hinkriegen. Rugwied hört aus Altersgründen auf, also nicht, weil er nicht mehr könnte oder will, er würde es noch, glaube ich, weitermachen, bis er umfällt, aber er ist zu alt. Er tritt in Baden-Württemberg nicht mehr an als Landespräsident und um Präsident des Deutschen Bauernverbandes zu sein, dafür muss man einem Landesverband vorstehen. Das tut er nicht mehr ab Dezember. Dann tritt für ein halbes Jahr sein Stellvertreter wahrscheinlich jedenfalls an. Ganz sicher ist das alles noch nicht. Aber zum nächsten Deutschen Bauerntag nächstes Jahr im Sommer in Aachen wird dann neu gewählt.
Wer ist der Stellvertreter? Holger Hennies? Oder?
Nee, der Stellvertreter ist Carsten Schmal aus Hessen, der Milchpräsident.
Der Milchpräsident.
Um nochmal auf Rugwies Grundsatzrede zu kommen, was mir gefehlt hat, wie gesagt, sind Perspektiven und er hat viel die Probleme der Landwirtschaft benannt und hat diese aber immer mit einem Preisschild versehen. Er hat immer gesagt, das und das können wir machen, das kostet dann so und so viel oder für diesen und jenen Bereich brauchen wir so und so viel. Ich habe die Millionen nicht zusammengezählt über seine Rede, die er da rausgehauen hat, aber das fand ich so ein bisschen... Ich höre ja auch die Nachrichten und sehe, wie Lasse Klingbeil über seine leeren Kassen jammert. Das Geld ist nicht da. Und wie zeitgemäß ist es denn noch, wenn ein Lobbyverband auf jede Forderung ein Preisschild klebt, wenn man genau weiß, dass das Geld gar nicht da ist, um diese Preise irgendwie zu zahlen?
Und? Frage ich mich jetzt gerade, ich habe die Rede ja nicht gehört, aber aus dem, was du jetzt gerade so wiedergegeben hast, frage ich mich, brauchen wir nicht mal jemanden, der auch einen Schritt, deutlichen Schritt weitergeht? Also sind wir wieder bei dem Wort Visionen oder Utopien. Du sagst, er reagiert auf das, was die Gesellschaft fordert. Also er hat ja quasi wahrscheinlich die Probleme benannt, die, ich sag mal, über die Gesellschaft irgendwie artikuliert werden. Und er sagt, ja, wir können... Ja, und
auch über die Branche natürlich, ne?
Wir haben ja
auch genug Punkte, wo wir...
Ja, ja, aber wir können das alles machen, was ihr wollt, so ungefähr, genau. Wenn ihr das so und so bezahlt. Aber müssen wir nicht einen Schritt weiter? Müssen wir nicht eigentlich mal vor diese Welle kommen?
Mein Gedanke war jetzt eigentlich vielmehr, dass man auf der politischen Ebene eigentlich ja viel mehr bereißen könnte, was uns viel, viel mehr bringen würde, als diese endlosen Millionenzahlungen, die dann wieder irgendwo versickern. Wenn wir jetzt eine Förderung kriegen für neue Techniken in irgendeiner Art und Weise, dann versickert davon schon mal die Hälfte beim Handel. Wenn dann überhaupt Geld da ist. Und auch die Millionen, die für Diesel und solche Geschichten dann irgendwo ausgelobt werden, Ja, das ist letztendlich, ist das doch alles immer ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wenn man aber wirklich mal diese Bürokratie-Themen angehen würde oder, was ich ja viel spannender fände, ein Stück weit dahin zu kommen, dass wir zumindest eine Idee von einer Wettbewerbsgleichheit innerhalb Europas hätten, dann wäre uns ja viel, viel mehr geholfen, ne, gerade Stichwort Mindestlohn, Sonderkulturen etc., als mit den letzten paar Millionen Förderung, die wir in irgendeiner Art und Weise kriegen können. Das wäre für mich ja eine Vision, dass ich mir ausmale, wo sehe ich die Landwirtschaft in diesem Land, auch im Hinblick auf die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland. Und wo kann ich da ansetzen mit Möglichkeiten, die die Politik umsetzen könnte, ohne dass sie dafür auch nur einen Euro in die Hand nehmen müsste. Im Gegenteil, die vielleicht sogar durch Verwaltungsabbau dann im Endeffekt da wieder sparen. Aber das kam in der Rede leider so gar nicht vor. Und das hat mich echt ein bisschen enttäuscht. Das hätte ich eigentlich erwartet, dass in diesen Zeiten leerer Kassen, die ja jeden Tag durch die Presse gehen, so ein Bauernpräsident dann vielleicht auch den Mut hat, mal ranzugehen und das irgendwie neu zu denken und zu sagen, Leute, wir brauchen Unterstützung, aber die kann auch ganz anders aussehen als, ich hau jetzt mal raus irgendwie, ich glaube 800 Millionen oder sowas, sagte Ruckwied mal, bräuchte er. Die gerechnet auf die deutsche Landwirtschaft dann pro Betrieb nachher auch wieder eigentlich ein Witz sind und uns kein Stück nach vorne bringen wahrscheinlich.
Also was du sagst, ich breche das erstmal auf einen Punkt runter, wäre Step 1, wir bräuchten einen europäischen Mindestlohn. Oh. Verpflichtend für alle. Ja. Deutschland darf mit seinem Mindestlohn nicht drüber gehen und ich sag mal Ungarn nicht drunter. So, also spiegelt natürlich ein riesiges Problem wider, dass einfach die gesamten politischen Systeme, glaube ich, sehr, sehr weit voneinander entfernt sind. Und das ist ja das, worunter wir leiden. Und das ist ja auch das, was eigentlich die Fiskalpolitik der EU ausgleichen soll, was sie aber schon lange nicht mehr tut. Aber das wäre natürlich, wenn man die Idee der Europäischen Union ernst meint, wären das natürlich Themen, die man mal als erstes angehen müsste und nicht irgendwelche Richtlinien für gerade Gurken, krumme Gurken, für irgendwelche Ausgestaltung von Kläranlagen oder was weiß ich was, womit man sich beschäftigt auf EU-Ebene, sondern man müsste ja erstmal gucken, wie kriegen wir eigentlich diese Sozialsysteme alle mal auf ein Niveau. Weil dann, wenn diese Sozialsysteme sich angleichen, dann gleichen sich die Märkte in den Ländern an, dann gleichen sich am Ende nachher auch die Warenströme, ich sag mal so, in den Kosten hin und her, das gleicht sich dann ja alles an. Aber dafür müssten wir die Sozialsysteme innerhalb der EU mal irgendwie angleichen. Ich glaube, das wäre eigentlich das Wichtigste, aber da wird sich keiner, oder sehe ich immer nicht, dass sich da irgendeiner wirklich rantraut.
Nee, das haben wir ja nun gerade auch ausgiebig diskutiert, die Möglichkeiten oder den Willen der Politik zur Veränderung. Aber nichtsdestotrotz wäre es ja eigentlich dann an den Lobbyverbänden, das dann einzufordern.
Ja.
Gerade im Hinblick auf die leeren Kassen, weil das kostet uns, die Angleichung von Wettbewerbsbedingungen und der Abbau von Bürokratie kostet uns ja kein Geld.
Genau, und das ist ja nicht nur das Interesse. Und da müsste man vielleicht auch versuchen, das klingt jetzt vielleicht bekloppt, aber vielleicht muss man da eher versuchen, mal Allianzen zu schmieden. Also da brauchen wir doch auch am Ende ein Verteidigungsministerium an unserer Seite, die ganz klar sagen, wir brauchen diese EU, um einfach einen vernünftigen auch Militärraum zu schaffen, in dem es sich lohnt, mit den Mitteln der einzelnen Länder eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, also eine echte gemeinsame Strategie zu entwickeln. Aber das wird natürlich auch nur funktionieren, wenn alle wieder mit den gleichen Interessen arbeiten und am Ende, wenn wir alle wieder von einem einheitlichen Sozialsystem ausgehen. Nur geht dann wird es funktionieren.
Im Endeffekt darauf hinaus, und davor haben, glaube ich, ganz viele Angst, die Vereinigten Staaten von Europa. Ne? Das geistert ja immer mal wieder so.
Ja, aber wo ist denn da das Problem?
Nein, aber ich glaube, viele haben Angst davor, dass die Identität der Einzelstaaten dadurch verloren geht. Aber wir schweifen auch ab, davon mal abgesehen.
Nein, das finde ich trotzdem einen wichtigen Punkt, weil gehen wir einen Schritt weiter runter. Ich meine, ich bin doch mit Leib und Seele, bin ich doch irgendwie Holsteiner, Schleswig-Holsteiner. Und wie du schon sagst, am Ende sitzt du auf deiner Scholle und sagst, weißt du was, ich kümmere mich jetzt hier mal um meinen Betrieb und sehe zu, dass ich den in diesen politischen Rahmenbedingungen, wie sie jetzt heute sind und wie sie sich permanent verändern, ohne dass ich Einfluss nehmen kann, versuche ich meinen Laden irgendwie zukunftssicher, resilient und vielleicht auch noch ein bisschen weiter als das, was politisch gefordert wird, vernünftig nach vorne zu bringen. Wir denken doch auch nicht deutsch. Tun wir doch auch nicht. ich ärgere mich doch auch über den Blödmann Blutfood-Blogger da unten in Bayern. Also den
macht er doch nicht mehr.
Naja, macht er nicht. Ja, hat ihn ja trotzdem.
Söder ist Geschichte.
Ja, Söder ist Geschichte, genau. Aber das, also und auf EU-Ebene ist das doch nichts anderes. Am Ende geht es doch darum, dass wir einfach einmal sagen, das ist für die Themen, die wir wirklich europäisch denken müssen. Und da gehört Verteidigung, da gehört eigentlich grundsätzlich ein Sozialsystem, da gehört grundsätzlich eine Ernährungsstrategie. Solche Themen, die gehören europäisch gedacht. Ja. Die Ausschmückung ist dann ein Stück weit Ländersache. Also jetzt, ich sag mal, nicht Bundesländer, Deutsch, also Schleswig-Holstein und so weiter, sondern erstmal so Deutschland und so weiter. Aber nachher so die Detailfragen, die gehören ja sogar eigentlich schon in die Länder, weil das regional eigentlich schon viel spezifischer ist. Und ich sehe da eigentlich eine Riesenchance, wenn man es endlich mal richtig macht. Nur wir machen es einfach permanent falsch. Aber wir haben eine Riesenchance nach vorne. Eigentlich ist das eine wahnsinnig positive Idee, die es da gibt. Nur wir fassen sie genauso falsch an wie vieles anderes im Moment auch, leider.
Die Bauernverbände haben ja aber in Brüssel relativ viel Einfluss, glaube ich. Also die europäischen Bauernverbände sind relativ gut organisiert und strukturiert. Wen siehst du denn da jetzt so in der deutschen Bauernverbandsfamilie? Siehst du da jemanden bei den Präsidenten, soweit du dich damit vielleicht beschäftigt hast, von dem du sagst, jo, der kann das jetzt angehen, der Politik Feuer in dem Hintern zu machen, um das anzustreben, was du jetzt gerade ausgeführt hast.
Naja, aber wenn du jemanden haben willst, der der Politik Feuer unter dem Hintern macht, dann brauchst du ja schon jemanden, der auch ein Visionär ist, der auch ein Stück weit ein Rebell ist, der mit seinem Landesverband ja vielleicht auch jetzt im deutschen Bauernverband auch schon mal richtig aufgefallen wäre, weil er irgendwie progressiv nach vorne will. Weiß ich nicht. Also ich war ja nun nicht da. Hast du jemanden gesehen?
Es hat sich tatsächlich da jetzt keiner hervorgetan, direkt auf der Veranstaltung. Wäre aber, glaube ich, auch merkwürdig gewesen, dann schon da den Wahlkampf quasi zu beginnen, wo Ruckwied ja noch da ist. Das ist natürlich immer so eine Sache. Jetzt sickern ja so langsam Namen durch von einzelnen Landespräsidenten, die sich das vorstellen könnten, da den Job zu machen oder die da ihren Hut in den Ring schmeißen. Und ich fände es auf jeden Fall gut, wenn wir eine Wahl haben. Ja. Bei einer Wahl ist es immer gut, auch eine Wahl zu haben oder mehrere Möglichkeiten zu haben, als dass man nur einen Kandidaten hat, für den man abstimmt.
Was ich ja spannend finden würde, aber das gibt das System natürlich nicht her, ne? Wenn da einfach mal jemand ist, der irgendwie auf einmal so hervorsticht. Aber wir sind natürlich festgelegt, sage ich mal, auf die Bauernpräsidenten
der Länder. Aber da wird es ja einiges an Veränderungen
geben. Da kann man ja nur hoffen, dass da vielleicht auch nochmal einer irgendwo von hinten nachrückt, wo man denkt, Mensch, das ist vielleicht einer, der wirklich mal richtig irgendwie der Politik Feuer unter dem Hintern macht, wie du so schön sagst. Traue ich einem Ruckwied auch zu? Aber man hat halt auch oft das Gefühl, die sind auch ein bisschen gefangen in dieser Menge der Ämter, die da so zusammenkommt. Ich will gar nicht sagen Ämterhäufung. Es ist gut, dass der Bauernpräsident in vielen Bereichen vertreten ist, um eben auch die Bauernschaft auch in anderen Verbänden zu vertreten. Hat aber auf der anderen Seite natürlich auch immer so ein bisschen den Nachteil, dass du irgendwo auch so ein bisschen gefangen wirst in so einem, ich will nicht sagen Geflecht, aber ist natürlich schwer, ne?
Das Thema haben wir ja schon mal gehabt.
Genau.
Ich bin tatsächlich, also ich als Bauernverbandsmitglied bin stolz auf dieses Geflecht, was wir da haben, weil das macht einen guten Lobbyverband aus.
Auf jeden Fall, sehe ich genau.
Das ist der Verband halt und die meisten Posten, die Ruckwied wieder hat, die hat er ja per Amt. Also da ist der Präsident des Deutschen Bauernverbands immer automatisch drin.
Genau, das ist so
und ist auch
richtig.
Gut so, ja.
Aber es birgt natürlich auch zumindest immer ein Stück weit das Risiko, dass man vielleicht so diese richtige Freiheit hat, einfach mal auf den Putz zu hauen und egal, was da kommt. Ne?
Kommt, glaube ich, auch vielleicht auch das ein oder andere dann mit dem Hauptamt. Also es hat ja nun auch einen Generationswechsel in Berlin im Verband gegeben, eine neue Generalsekretärin und vielleicht ja, wer weiß, wenn wir einen neuen Präsidenten kriegen, es einen neuen Präsidenten gibt. Wir wollen ja jetzt nicht zu sehr Werbung für den Bauernverband machen, aber vielleicht, dass es dann da auch die Möglichkeit gibt, die Ideen nach vorne zu tragen, die wir jetzt gerade diskutiert haben. Also ich habe einen Kandidaten im Kopf, den ich gut finden würde. Der kommt aus den neuen Bundesländern. Das wäre tatsächlich mal genau. Vielleicht gar nicht verkehrt. Also ich finde, nach über 30 Jahren nach der Wende könnte es jetzt auch mal, das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber könnte es auch mal ein Ossi machen.
Ja, also Sachsen würde uns ja hier sehr entgegenkommen. Ist ja strukturell sehr ähnlich wie Schleswig-Holstein. Lästert unser Tore hier gerade über unsere Ex-Kanzlerin.
Die Einwürfe aus dem Off.
Nein, aber also mich würde es freuen, wenn es jemand macht, der, ich sag mal, schon ein ähnlich starkes Auftreten wie Rukwied hat, weil das hatte er. Also ja. er war ja jemand, wenn der in einem Raum aufgetreten ist, das ist vielleicht in den Medien nicht so rübergekommen, aber der hatte schon eine Aura, der Mann, ne? Und die hat er auch ein Stück weit in den Medien rübergebracht, aber ich glaube, so im direkten Aufeinandertreffen, auch auf Versammlungen, wo man nicht direkt mit ihm gesprochen hat, aber einfach mit ihm in einem Raum zu sein, das war schon eine Aura, und ich glaube, das hat er auch politisch genutzt. Ja. Das konnte er, war einfach auch eine Erscheinung und konnte ja auch gut reden. Und man kann ja nur hoffen, dass wir jemanden finden, der das fortführen kann und inhaltlich vielleicht sogar noch weiterkommt.
Mit neuen Ideen, neuen Zielen, neuen Visionen. Und einem Plan B.
Können wir jetzt schon mal einen Termin machen? Also einfach mit Mr. X oder Mrs. X?
Wir können es mal probieren, ob wir da irgendwie mal rankommen.
Das erste Interview.
Ja, das wär's. Jo, Tilo, jetzt haben wir einen Abriss gemacht, mal so über deutsche Politik, Wirtschaft, europäische Politik, Bauernverband. Haben unsere Ideen für die Zukunft mit reingeschmissen. Haben unsere Perspektiven mit reingeschmissen. Auch im positiven Sinne, glaube ich.
Ja, wenn man dann mal vielleicht ein Fazit so einer Folge, ich weiß gar nicht, ob wir das mal gemacht haben, aber vielleicht, wenn man ein Fazit zieht aus dem Ritt durch so ein paar Themen, den wir jetzt ja doch gemacht haben, bleibt für mich, das politische Thema ist schwierig, nach wie vor, auch im Ausblick. Das Positive ist, wir haben unsere Betriebe, wir wissen, wir werden unsere Betriebe irgendwie, oder wir arbeiten zumindest daran, die irgendwie in die Zukunft zu kriegen. Das ist unser Plan, und auch da haben wir meistens ja einen Plan B, mit dem wir da dann irgendwie weiterkommen, wenn es dann mal nicht so läuft, wie man sich im ersten Moment gedacht hat. Also da sind wir ja auch immer, ich sag mal, flexibel genug. Was ich einfach wichtig finde, ist wirklich dieser positive Ausblick, den wir heute hatten, gerade auf das Thema Tierhaltung. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, einmal für die Ernährung, Eiweißstrategie und so weiter, aber auch auf der anderen Seite für die Resilienz, für die Haltung unserer Lebensräume, um diese Themen einfach alle zusammenzukriegen. Dafür brauchen wir die Tierhaltung. Und das ist wahnsinnig wichtig, das auch immer nochmal zu betonen. Und diesen positiven Ausblick, den finde ich wahnsinnig wichtig. Das finde ich auch gut, dass wir da nochmal drüber geredet haben. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht auch, weil wir das Thema Politik hatten, da so ein paar Veränderungen gibt, dass wir vielleicht auch die EU nochmal irgendwie umstrukturiert kriegen, dass wir strukturelle Veränderungen kriegen in vielen Bereichen. Weil dann haben wir eine Chance nach vorne als Europäer, aber gleichzeitig auch als Deutsche, als Schleswig-Holsteiner, als Flensburger, sage ich jetzt einfach mal, Schleswig-Flensburger, als, was bist du eigentlich, Westküste? Husumer. Was wollte er sagen? Husumer. Nordfriese, wollte ich sagen. So. Ja, genau. Oder als hier so Ostküstenmensch aus der holsteinischen Schweiz. also wie gesagt, Identität fängt irgendwo ganz klein an und kann ja auch bis in die EU hochreichen. Also ich finde, es ist bei allen negativen Nachrichten, die man so hört in der Gesellschaft oft, ich finde schon, der Ausblick kann durchaus positiv sein.
Man soll sich da auch nicht so verrückt lassen. Nicht so verrückt machen lassen von den Nachrichten, die einem jeden Tag so um die Ohren geballert werden. Genau. Ich glaube, das haben wir auch rüberbringen können. Und letzten Endes, auch wenn politische Systeme sich überholen, gegessen wird immer.
Ist so. Und gesoffen dann meistens noch ein bisschen mehr.
Im Zweifel auch das. Gut, Tilo, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Für dieses Gespräch. Vielen Dank, Tore an der Technik. Kann wieder wach geworden. Und danke unseren Sponsoren, New Holland, Deutschland und Wüstenberg Landtechnik, für die Unterstützung bei diesem Projekt und diesem Ritt durch die Themen, den wir hier immer angehen dürfen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hört beim nächsten Mal wieder rein und Bis dann.